Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein Büchermensch, Literaturwissenschaftler. Er leitet seit vielen Jahren sowohl das Brecht-Archiv wie das Walter-Benjamin-Archiv an der Akademie der Künste in Berlin. Zu Gast ist Erdmut Witzisler. Ich grüße Sie herzlich.
Ich grüße Sie. Vielen Dank, Frau Timm.
Herr Witzisler, Bert Brecht, Walter Benjamin, beide lange tot. Ist da nicht inzwischen jede Zeile gelesen, jeder Einkaufszettel umgedreht, jedwede Pfeife geborgen? Sprich, finden Sie da im Archiv wirklich noch Neuigkeiten?
Na, sogar im Archiv. Man findet immer wieder was Neues. Das hat natürlich damit zu tun, dass das so ein großer Kosmos ist, wo man an ganz verschiedenen Stellen reingreifen kann. Manches kommt von außen. Das ist natürlich auch immer beglückend, wenn irgendwo was auftaucht auf einer Auktion oder so. Aber wir finden was.
Aber das passiert Ihnen noch. Oh, hätte ich ja nicht gedacht.
Ja,
wann ist es zum letzten Mal passiert?
Naja, eigentlich bei der Ausstellung, die wir vor 2 Jahren hatten, Benjamin und Brecht, war so ein kleiner Zettel, den ich immer nicht entziffern konnte. Und dann wurde der sowas wie fast das Schlüsseldokument.
Auch über diesen kleinen Zettel wird uns Erdmut Witzisler berichten, wie über seine Liebe zum Lesen und gleich zu den beiden Hausgöttern, die sein Leben mitbestimmen. Literaturwissenschaftler, Leiter sowohl des Bertolt Brecht als auch des Walter Benjamin Archivs in der Akademie der Künste in Berlin. Herr Witzisler, Archivar, was sind Sie? Schatzsucher, Schatzfinder, Buchhalter, Enzyklopädie auf 2 Beinen? Was genau machen Sie als Archivar?
Von allem vielleicht was. Also zunächst mal sind wir Leute, die den Luxus haben, sich mit einem Autor, in dem Fall Brecht oder Benjamin, so nah befassen zu können, wie das die wenigsten machen können. Wir haben täglich damit zu tun. Das ist unser Material, was da liegt. Also sind in beiden Fällen die Nachlässe, die bei Brecht irrsinnig groß sind, bei Benjamin etwas kleiner durch die tragische Lebensgeschichte. Er ist ja auf der Flucht nach Frankreich, hat er sich das Leben genommen. Und es ist eigentlich ein Glück, dass es dieses Archiv überhaupt gibt bei Benjamin.
Schon jetzt leuchten Ihre Augen, wenn Sie von Ihren beiden Hausgöttern erzählen und vom Archiv. Ein Laie denkt bei einem Archiv, allem Digitalen zum Trotz, erstmal Staub. Gibt es das auch?
Ja, das gibt es. Ja. Das gibt es komischerweise bei Benjamin kaum noch, weil das durch so viele Archivhände gegangen ist und dabei immer besser verpackt wurde, dass man heute kaum noch Staub findet. Man soll auch keinen Staub finden. Bei Brecht ist das Archiv wirklich so riesig und es ist ja das Theater dabei, das Berliner Ensemble, dass wir noch heute Aktenordner haben, die sich vollkommen verzogen haben und wenn man die aufmacht, hat man fettige, staubige Schichten, dass man eigentlich nur mit Handschuhen rangehen und auf jeden Fall die Hände hinterher waschen muss.
Da sagen Sie, irgendwann muss ich da trotzdem mal reingucken, einfach aus Neugier und weil es nötig ist.
Naja, man muss es irgendwann ja mal umpacken und aufbereiten und da ist bei Brecht immer noch einiges zu tun.
Mhm. Sie haben viel beachtete Ausstellungen gemacht über beide, die begleiten Sie seit Jahrzehnten, schon seit Ihrer Dissertation. Darüber sprechen wir noch. Aber erst einmal zu beiden, Herr Witzisler, zu Brecht wie zu Benjamin, gibt es regalmeterweise Sekundärliteratur. Und Sie haben sich nun gleich beide ans Bein gebunden. Wieso denn das?
Es hat sich so ergeben. Also tatsächlich war erst Brecht da, kam aus der Jugend eine Begegnung mit einem Lehrer, der mich auf das Berliner Ensemble hingewiesen hat und dann bin ich so langsam in diese Welt gekommen.
Hat Sie keiner gewarnt, Brecht und Benjamin als Doppelpack und dann darüber noch Dissertation schreiben? Junge, lass das sein.
Doch, das gab's. Aber da war ich schon so weit.
Sie haben nicht gehört.
Da habe ich nicht drauf gehört, ja.
Nun kommen Sie ja auch aus dem Archiv auch immer wieder hervor, um große Ausstellungen zu machen, zum Beispiel eine große hier in Berlin über das Denken von beiden, über Brecht und Benjamin. Und da geht es ja schon los. Das Denken von einem Dramatiker und einem Kritiker, Flaneur, Philosophen, Denken ausstellen. Das ist ja eine Sache, die kann man sich kaum vorstellen. Wie machen Sie das, dass das eine Ausstellung wird, die nicht nur Kenner fasziniert, sondern wo auch der Novize oder die Novizin sagt, nicht nur Papier, sondern ich erfahre was. Wie sind Sie an diesen Konflikt dann herangegangen, dass man das Denken ausstellen will?
Tatsächlich war das lange ein Risiko. Oder uns war bewusst, dass auf welch dünnes Eis wir gehen mit der Idee, eine Freundschaft oder das Denken von zwei, von einem Künstler, von einem Denker, der auch künstlerisch gearbeitet hat, auszustellen. Wir haben versucht, die Konflikte ein bisschen rauszutreiben, indem wir sie ins Gespräch gebracht haben. Es gibt eine ganze Reihe von wirklich protokollierten Gesprächen. Es gibt aufgezeichnete, also Tagebuchaufzeichnungen über Gespräche. Und die haben wir wirklich in den Raum gestellt und haben in 16 Themen versucht, diese Konflikte darzustellen. Und dann ist sehr stark mit Bild, mit Fotos gearbeitet worden. Und das ging mir zum Beispiel so, dass die Fotos, die ich seit Jahrzehnten kannte, groß und bearbeitet, unglaublich gut bearbeitet, plötzlich gesprochen haben. Wir standen davor und haben was entdeckt, was wir nie gesehen hatten. Und zwar nicht nur Details im Hintergrund, ja, sondern in den Gesichtern.
Jetzt sagen Sie wir, aber in den Gesichtern gibt es für Sie im Gesicht von Benjamin von Brecht etwas, wo Sie sagen, das ist ganz typisch. Oder wenn Sie in einer Ausstellung arbeiten, gibt es auch etwas Haptisches, ein Gegenstand, etwas zu sehen, zu hören, dass man eben nicht immer nur den Papieren und dem Lesen verhaftet ist?
Das haben wir natürlich versucht zu greifen, gut es geht. Also bei Brecht das Schachbrett oder bei Benjamin gibt es kaum Gegenstände, aber es gibt natürlich zum Beispiel Notizbücher. Und wenn man diese feine kleine Schrift und in so Leder von einem Freund gebundenen Notizbüchern sieht, dann entsteht da was über das Buch hinausgeht.
Dann hat das was Sinnliches, weil man anhand der Handschrift schon sieht, was für ein sorgfältiger und genauer Mensch.
Ja, auch, dass das eine Bewegung ist. Also die Bücher stellen ja irgendwie still. Da muss man sich irgendwann entscheiden, wie der Text ist. Und so können ihn dann alle lesen, die das Buch kaufen. Bei dem Notizbuch sieht man, wie das zu dem Text kommt. Und das ist oft... Man kommt plötzlich auf die Idee zu fragen, hätte es auch anders sein können? Oder wieso hat er diese Variante genommen und die andere gestrichen?
Und deswegen sind auch in einem Archiv die Notizbücher, der Einkaufszettel, die hingerotzten, auf dem Bierdeckel verfassten kleinen Notizen so wichtig.
Ja, ja. Mhm. Die Einkaufszettel sind ja immer so ein bisschen sprichwörtlich, eigentlich so ein bisschen das Alberne. Aber wenn man bei Benjamin am Rand von Briefen sieht, wie er seine Ausgaben, die monatlichen Ausgaben zusammenstellt, dann entsteht schon was, weil man sieht, er hat in Paris im Exil kaum Geld gehabt. Und dann ist eben das Anzug reinigen, das Haare schneiden und das Essen gehen, er hat sich aber ständig nie selber was gekocht, kriegt das plötzlich so eine existenzielle Qualität.
Berufliches Lebensthema, kann man glaube ich sagen, unseres Gastes Erdmut Witzisler sind Bertolt Brecht und Walter Benjamin, der Dramatiker und Lyriker Brecht und der Kritiker, Philosoph, Beobachter, Flaneur, ja, Philosoph kann man glaube ich sagen, Walter Benjamin. Die beiden, Herr Witzisler, verband eine Freundschaft gut 10 Jahre lang. Wie kam das? Das waren doch beides sehr, sehr unterschiedliche Charaktere.
Ja, vielleicht ist das gerade die Basis dieser Freundschaft gewesen. Es gibt ja, kennen wir ja vermutlich alle ähnlich. Also es gibt ja Freundschaften, die aus unglaublicher Nähe entstehen. Und dann ist ja manchmal so, dass die Nähe nicht so sehr viel, dann ist Nähe und es sprühen keine Funken. Mhm. Und bei Benjamin und Brecht ist, glaube ich, vieles aus der Auseinandersetzung, aus der Freude am anderen, aus der Freude aber auch am anderen Argument entstanden. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Traditionen, sind zwar beide entlaufene Bürgersöhne, aber Brecht ist dann sofort in der Theaterwelt. Der ist ja immer auch Regisseur und Schriftsteller. Und Benjamin ist der Kritiker, der Denker, der Philosoph, der sich einlässt auf die Gegenstände.
Einlassen. Hat einer von beiden sich mehr Mühe gegeben?
Mit der Freundschaft?
Ja,
ganz sicher Benjamin. Aha. Aber nicht in dem Maße, in dem es oft dann von Benjamins Freunden beäugt wurde. Die mochten das nämlich gar nicht, dass er sich mit Brecht abgegeben hat und meinten, es sei eine absolut einseitige Freundschaft. Und das ist nicht der Fall, denn Brecht bemüht sich auch sehr um Benjamin, vor allem dann im Exil.
Viel künstlerischer Austausch, viele vielleicht auch Dispute, aber was hat sie noch aneinander angezogen? Also eine Freundschaft ist mehr als nur diskutieren. Da gibt es ja auch noch gemeinsame Wanderungen oder irgendwie sowas. Was haben die zusammen gemacht?
Schach gespielt. Also ich glaube, gewandert sind sie nicht. Sie saßen sicher gemeinsam im Auto. Das Auto spielt immer wieder eine Rolle in Dänemark. Und sie haben gesessen, geredet, geraucht, gegessen. Und im Garten, ich würde, stell mir vor, eher gestanden und auf den Sund geschaut. Brecht hat ja ein Haus gehabt in Svendborg am Sund. Und da haben sie gestanden. Ich glaube, die haben in erster Linie geredet. Aber sie müssen auch gelacht haben. Denn das ist auch eine sehr, selbst wenn man sich das nicht so vorstellen kann, das ist eine Freundschaft mit viel Humor.
Und beim Schachspielen ist man meistens still. Kann man denn die Taktiken, die Züge des Schach auch so ein bisschen auf die Freundschaft übertragen?
Ja, da gibt es inzwischen sogar Untersuchungen.
Echt?
Also es gibt eine fotografierte Partie, aus der hat man drei Stellungen. Und da haben Schachfreaks inzwischen längst rausgekriegt, wer wie gezogen hat bis zu dem Punkt.
Ja.
Und wie es dann möglicherweise weitergeht. Naja, das Schachspiel ist natürlich auch irgendwie so ein mögliches Symbol für diese Freundschaft. Also weil es was mit Taktik, weil es was mit Angriff und Verteidigung und mit sich zurückziehen, aber auch mit sich auf Spielregeln einigen zu tun hat.
Der damals größte deutsche Dichter und der bekannteste Kritiker seiner Zeit, Brecht und Benjamin. Hat das auch mal ordentlich geknirscht? So allein vom Selbstverständnis her sind das doch zwei Welten.
Ja, es hat extrem geknirscht, immer wieder mal. Es gibt eine schlimme Auseinandersetzung über einen Aufsatz, den Benjamin über Franz Kafka geschrieben hat, den Brecht rundweg ablehnt und sagt, sie machen Kafka dunkel und Kafka muss aufgehellt werden. Er wirft ihm sogar vor, dass es dem jüdischen Faschismus dienen würde. Damit meint er Zionismus.
Mhm.
Also da hat man das Gefühl, die Freundschaft müsste jetzt zerbrechen. Aber das ist nicht der Fall.
Sie haben sich 1929 kennengelernt, wohl auch in dem Bestreben, gegen den aufkeimenden Nationalsozialismus was zu tun. Haben Sie es wirklich gemacht? Haben Sie was zusammen erarbeitet?
Ja,
die
Sie
beiden?
Haben eine Zeitschrift, also Sie waren in verschiedenen Initiativen, auch Gesellschaften, die alle nicht groß geworden sind, aber Sie wollten, das hat Sie lange beschäftigt, eine Zeitschrift machen, die Krise und Kritik heißen sollte und wo es unter anderem auch um die aktuelle gesellschaftliche Situation, die Krise der gesamten Gesellschaft gehen sollte. Und das ist deren Thema für Jahre gewesen, und zwar mit ihren Mitteln. Sie haben gedacht, sie haben jetzt nicht Programme geschrieben oder Parteien gegründet und eingegriffen, aber sie haben versucht, genau über diese Dinge zu wirken.
Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Walter Benjamin hat sich 1940 auf der Flucht vor den Nazis das Leben genommen. Da war Brecht sozusagen ein verwaister Freund. Wie hat er denn darauf reagiert?
Hat Gedichte geschrieben, drei oder vier Nachrufgedichte. Und das gibt es sonst bei Brecht nicht. Das hat ihn offenbar doch sehr erschüttert.
Mhm. Da kommt dann aber auch Ihre Persönlichkeit ins Spiel, Herr Witzisler. Denn eines dieser Gedichte steht auf einem Zettel, hat eine derartige Sauklaue. Also dagegen ist das Lesen von Hieroglyphen möglicherweise einfach. Wie hartnäckig, wie unbedingt waren Sie, um ja solche Mosaiksteinchen zu übersetzen und damit etwas mehr von gleich zwei Intellektuellen zu verstehen? Wie viel Schweiß hat Sie das gekostet?
Na, vielleicht eher Zeit und Geduld und auch ein bisschen Verzweiflung. Es gab tatsächlich diesen kleinen Zettel, den wir vor 15 Jahren aus einem Nachlassteil Brechts in der Schweiz bekommen haben und der mit anderen Notizen einfach in den Bestand ging und niemand hat sich darum gekümmert. Ich hatte aber gesehen, dass W.B. drüber stand und dachte, es muss ja Benjamin sein, konnte es aber praktisch gar nicht lesen. Und dann war eigentlich die Ausstellung im Wesentlichen konzipiert und dann gab es einen Moment, wo ich dachte, es gibt doch noch diesen Zettel, kann man nicht den irgendwie noch mit berücksichtigen? Und dann habe ich ihn mehrere Tage auf dem Tisch gehabt Und irgendwann hat es den Widerstand aufgegeben, hat es Klick gemacht.
Wenn man so viel mit zwei Autoren beruflich zu tun hat, das gibt ja auch eine geistige Nähe, das färbt ja auch ab. Hat das auf Sie abgefärbt, so Rauchen à la Brecht? Oder antworten Sie mit Zitaten, ohne dass Ihnen das im ersten Moment bewusst wird? Wie haben die beiden Sie beeinflusst?
Letzteres leider ja. Also ich habe wirklich eine Macke, dass ich ständig mit Zitaten in Alltagssituationen, also Alltagssituationen mit Zitaten kommentiere. Das ist für meine Freundinnen und Freunde oft auch ein bisschen lästig, manchmal komisch. Sind zum Glück nicht immer Brecht-Zitate, Rauchen nicht. Aber natürlich ist man irgendwie, ich versuche immer den Abstand zu halten, aber natürlich ist man irgendwie auch von denen so durchdrungen. Man kann sich auch nicht aus dieser Umklammerung richtig befreien.
Also bislang habe ich es noch nicht bemerkt. Bislang klingen sie noch ganz original. Mal sehen, ob es mir auffällt. Aber man übernimmt natürlich auch was geistig von der Lebenshaltung. Ja. Wenn man zwei Dichter so genau kennt, auch im Persönlichen, sitzen die dann manchmal gedanklich mit am Abendbrotstisch?
Nee, das nicht. Aber es gibt doch viele Dinge, da fallen einem deren Es fallen mir deren Art zu denken, zu arbeiten, auch ihre Dinge zu strukturieren, fallen mir ein. Ich kopiere das nicht. Also ich bin mir nicht dessen bewusst, dass ich es kopiere. Aber manchmal denke ich, ach so, diese Art Notizen so zu sortieren, das könnte dir vielleicht helfen, dein Wust besser zu bewältigen.
Erdmut Witzisler, geboren 1958 in Leipzig, als doppeltes Pfarrerskind, Vater wie Mutter, waren Pfarrer. Das liest man in jedem Artikel über Sie, der ein bisschen persönlicher wird. Das doppelte Pfarrerskind, war das so anstrengend?
Nein, es war ja kein gelebtes Pfarrhaus, insofern als beide, das gibt es ja auch ab und zu, dass beide eine Gemeinde haben und der Alltag von dem Gemeindeleben bestimmt war. Meine Mutter ist erst spät ordiniert worden mit 40, weil sie in Sachsen gar nicht als Theologin Pfarrerin werden konnte. Mhm. Wir sind in Leipzig groß geworden und sie ist dann nach Brandenburg gegangen und hat dort erst spät eine eigene Gemeinde gehabt, in Kloster Korin. Und mein Vater war lange Stadtjugendpfarrer in Leipzig. Und auch das ist ja dann mehr außerhalb der Wohnung.
Kriegt man das gar nicht so mit, dass der Vater Pfarrer ist? Oder nicht in dem Maße, wie wenn er jeden Sonntag auf der Kanzel stehen würde?
Doch, natürlich auch im Täglichen. Also Gebete beim Essen, Andachten, auch in den Ferien. Jeden Morgen, glaube ich, eine Andacht. Und dann singen, vierstimmig singen am Abend. Das war auch gewöhnungsbedürftig.
Vierstimmig, die ganzen Bach-Choräle rauf und runter, innerfamiliär?
Innerfamiliär, vier Kinder damals, es gibt eine Nachzüglerin, wir sind fünf und die Eltern und die meisten hatten eine eigene Stimme zu halten.
Mhm. Machen Sie heute noch Musik?
Ja, aber
Was kommt daher?
Wenig, ja.
Es gab auch einen großen Bücherschrank, Herr Witzisler. Gibt es einen Schriftsteller, mit dem Sie lesen gelernt haben? Ich meine nicht Buchstaben entziffern, sondern lesen, so ein Erweckungserlebnis.
Ja, das war Heinrich Böll. Ganz, ganz klar. Irgendwann mit, ich weiß nicht, 14, 15 habe ich, der Zug war pünktlich und andere, vor allem die frühen Sachen von Böll gelesen und war fasziniert. Meine Eltern hatten zum Glück einiges von Böll, ist ja in der DDR ziemlich viel erschienen. Und den habe ich geliebt, verehrt.
Und wann kam Brecht ins Spiel?
Brecht gab es in der Schule, das war aber ein bisschen langweilig, glaube ich, wie bei den meisten. Gewehr der Frau Carrar kann ich mich erinnern, Gedichte, Bitten der Kinder. Und dann stand irgendwann, entdeckte ich, dass meine Eltern eine Taschenbuchausgabe der 100 Gedichte von Brecht hatten und irgendwie, ich weiß nicht, aus Neugier blätterte ich die auf und da waren handgeschrieben zwei Gedichte drin, die nicht in dem Buch waren, die nicht gedruckt waren. Das war einmal die Lösung, das Gedicht zum 17. Juni mit der Pointe.
Wäre es nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf?
Und wählte ein anderes.
Das war keine Schullektüre.
Ich habe natürlich irgendwie sofort gedacht, das ist bestimmt gar nicht gedruckt. Weshalb hätten es sonst meine Eltern mit der Hand reinschreiben müssen? Es war gedruckt, wie ich inzwischen weiß, aber es war natürlich nicht eins der Vorzeigegedichte.
Mhm. Brecht mit seiner mitunter ja auch ein bisschen vorpreschenden politischen Dringlichkeit war in der DDR natürlich so der intellektuelle Gewehrsmann. Wie schnell haben Sie denn auch anhand solcher Gedichte den Widerspruch gemerkt, dass Sie doch nicht den ganzen Brecht in der Schule gelernt haben und vieles eben auch
widersprüchlich war? Das ist ja ein Prozess, und das ist ein Prozess, der mit Menschen zu tun hat. Wenn einem eine Deutschlehrerin das mit Liebe beibringt, dann kann sie, glaube ich, sogar über so plakative Texte hinweghelfen, indem sie die auch knackt oder auch deren Gewordensein entsteht. Das hatte ich nicht. Ich hatte nie das Glück, guten Deutschunterricht zu haben. Und dann wird natürlich der Widerstand stark, wenn man ein Gedicht findet, was ganz anderes sagt als das, was einem vermittelt werden soll, was man in Arbeiten abzuliefern hat. Dann wird man neugierig und auch so ein bisschen aufmüpfig.
Pfarrersfamilien waren ja in der DDR generell nicht so ganz besonders wohl gelitten. Wie hat sich das ausgewirkt auf Sie? Ich nehme an, ich weiß es nicht, Konfirmation statt Jugendweihe?
Ja, ja. Nicht Pioniere, nicht FDJ, also diese Mitgliedschaft in den Jugendorganisationen nicht. Das Komische war, dass wir sowas wie bunte Vögel waren. Also ich habe immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern eigentlich so eine Art Anerkennung dafür gespürt. Also da ging es Pfarrerskindern anders als anderen, die das nicht mitgemacht haben. Wir waren, von uns haben sie es nicht erwartet.
Aber man möchte natürlich als Kind, besonders als jüngeres Kind, auch dazugehören.
Ja.
Wenn alle junge Pioniere sind, wollte Erdmut da nicht auch so ein blaues Halstuch haben?
Nee, ein blaues Halstuch wollte ich nicht. Da war ich infiltriert von den Eltern. Aber ich wollte natürlich mitmachen, wenn die Ausflüge gemacht haben. Wir sind manchmal, wenn das Pioniernachmittage waren, dann konnte ich nicht mit. Und das ist ein Konflikt, der nicht zu lösen ist. Also du gehörst dann nicht dazu. Manchmal haben die uns dann mitgenommen. Mhm. Also auch da gab es natürlich nicht nur Schwarz-Weiß. Und oft war es aber einfach auch so, dass man wirklich auch Außenseiter war.
Aber da kann doch ein durchaus wohlmeinender Lehrer vielleicht auch sagen, komm, Erdmut, tritt ein und fertig.
Das haben sie gesagt. Aber da war ich hart auch natürlich vorgeschlagen von den Eltern.
Mhm. Aber Abi war nicht.
Abi war zunächst nicht, aber dann doch. Also ich gehörte zu den Besten in der Schule und kam nicht auf die erweiterte Oberschule, also wo man Abi machte. Und dann hat sich mein Vater sehr engagiert dafür, dass ich Berufsausbildung mit Abitur machen kann. Ich weiß noch, dass wir einen halben Sommer gesucht haben, eine Stelle zu finden.
Sie sind gelernter Baufacharbeiter. Ja. Können Sie das heute noch? Zimmern, Mauern, Möbel, Mörtel anrühren?
Ja, zimmern ja nicht, das gehört ja nicht dazu.
Aber
also ich würde, glaube ich, nicht mehr putzen können, obwohl ich genau weiß, mich genau erinnern kann, wie man die Kelle von unten nach oben hochzieht.
Ja.
Ich würde auch einer selbstgebauten Mauer nicht vertrauen. Aber wenn sie nicht ganz so hoch ist, würde ich es machen.
Der Literaturwissenschaftler Erdmut Witzisler hat uns eben erzählt, dass er als gelernter Baufacharbeiter durchaus noch weiß, wie man eine Kelle schwingt. Wie war denn das Verhältnis zu den, ich sag mal, richtigen Arbeitern?
Naja, wir sind ja eine ganze Gruppe gewesen, die Abitur gemacht haben und Baufacharbeiter eine Ausbildung. Und wir waren schon irgendwie auf der Baustelle, die über die Arbeiter so gespottet haben, denen man auch mal so irgendwie eine Schippe in den Weg wirft, aber oder die Drecksarbeiten machen lässt und mit einer anderen Freude. Also, aber es war keine Leidenszeit. Also wir waren ja eine Gruppe, wir waren eine starke Gruppe und irgendwie haben wir, glaube ich, obwohl wir so irrsinnig jung waren, dann auch uns durchgesetzt.
Ist vielleicht auch schön, was mit den Händen zu machen und nicht nur mit dem Kopf.
Ich bin heute dankbar, dass ich diese Erfahrung habe. Morgens um 5.28 Uhr an der Straßenbahn stehen und auf der Baustelle zu frieren, ist nicht besonders toll. Aber du vergisst nie, dass es ein anderes Leben gibt als das mit Büchern, das in der Universität oder das in einem Archiv.
Wir hüpfen mal ein bisschen, Herr Witzisler. Sie haben als sehr junger Mann schon Führungen machen dürfen im Brechthaus in der damaligen DDR. Und mich hat das erstaunt. Also Brechthaus, ein Heiligtum, ein heiliger Ort in der damaligen DDR. Und dann ein junger Mann ohne Studium, also nicht gerade Widerständler, aber doch mit einer gewissen bewiesenen Ferne zum Staat. Ich staune, dass das ging.
Ja, das ist eben alles dann doch nicht so homogen gewesen, wie man manchmal den Eindruck hat in Beschreibung. Da waren Leute, die interessiert daran waren, junge Menschen zu finden, die für die Sache brennen. Und es gab dann schon Irritationen, dass ich nicht das Übliche erfüllte. Aber mein damaliger Chef, Gerhard Seidel, war selbst nicht in der Partei. Und irgendwie hatte der eine Sympathie und hat auch den Mut gehabt, zusammen mit anderen, die da im Archiv waren, mich zu fördern.
Aber Sie waren nur damals nicht studiert und aus dem Pfarrershaus, Sie waren auch noch Bausoldat.
Ja.
Also haben das ist die Form in der DDR, den Dienst mit der Waffe zu verweigern. Also eigentlich drei Sachen, die gegen Sie sprachen. Ich habe wirklich sehr gestaunt, als ich das las.
Ja. Naja, das hat natürlich die Schwierigkeiten erhöht. Und ich bin eigentlich nur über Protektion dann zum Studium gekommen, nämlich weil ich die Tochter von Brecht kennenlernte und die mich zum Studium geschickt hat, gegen ihre eigenen Interessen. Die wollte mich eigentlich in ihrem Büro behalten.
Barbara Brecht-Schall, berühmt berüchtigt. Wie hat sie denn das gedeichselt, dass sie trotzdem studieren durfte?
Die hat dem Minister geschrieben, dass bei ihr ein junger Mann arbeitet, der studieren will. Und ob sie ihn als Kleinstbetrieb, der die Brecht-Erben ja sind, schrieb sie ihm, nicht delegieren kann.
Ui, das ist ein Protektionsschreiben, das hat nicht jeder. Da waren Sie erstmal platt, oder?
Da war ich platt, zumal ich von ihr immer gehört hatte, dass das nicht nötig ist, dass ich studiere, denn ich kann ja so auch im Büro weiterarbeiten. Sie hat das tatsächlich ohne Ankündigung und ohne, dass sie direkt was davon hatte. Mhm. Auf lange Sicht hatte sie was davon, aber in dem Moment hat sie mich erstmal verloren.
Ihre Uni davor, kann man vielleicht sagen, war das Theater?
Kann man sicher sagen, ja. Das Theater und das Lesen. Das Theater spielte eine große Rolle, weil wir im sogenannten Schülerbeirat des Berliner Ensembles waren und für 55 Pfennig jedes Stück sehen konnten. Und da haben wir die uns gefielen, der Kaukasische Kreidekreis, Urfaust, haben wir 5-mal gesehen. Mhm. Und die uns nicht gefielen, abgewählt nach dem ersten Mal.
Mit 25 Jahren, also relativ spät, hat es dann mit dem Studienwunsch doch geklappt. Der war hartnäckig, Literaturwissenschaft.
Ja.
Man hat so den Eindruck, wenn man über sie hört, über sie liest, Literaturwissenschaft, dieser Wunsch, den gibt es seit immer. Theologie hätte doch klappen können, ein musikaffines Elternhaus, nie Ambitionen in eine andere Richtung?
Nee, ich glaube, bei Musik war zu wenig Fleiß, zu wenig, vielleicht auch zu wenig Genialität. Später habe ich das bedauert. Und Theologie, da waren die Eltern zu stark. Das wollte ich nicht. Ich wollte was Eigenes.
Welche Rolle spielt denn überhaupt diese Prägung als doppeltes Pfarrerskind in Ihrem Leben? Welche Bedeutung hat denn die Religion in Ihrem eigenen Leben gehabt, als Sie ja Flügge waren?
Ich habe mehrmals versucht, völlig auszubrechen. Zuerst so mit 16, 17. Und ich glaube, wenn ich da andere Menschen, andere Freunde gefunden hätte, hätte ich mich durchaus auch lösen können. Inzwischen bin ich ein weggelaufener Christ. Ich kenne die Prägung, die ist tief in mir. Das ist was wie Heimat, die Religion. Ich erfahre das meistens in der Musik, wenn ich Passionen höre. Ich kann mir einen Karfreitag ohne eine Johannes- oder Matthäus-Passion nicht vorstellen.
Sie sind Musikchrist.
Das ist ein schönes Wort. Ja.
Dann eben seit vielen, vielen Jahren Leiter der Archive, erst Brecht, dann ab 2004, glaube ich, auch Benjamin. Und aus beiden Archiven, Herr Witzisler, tauchen Sie aber beruhigenderweise nicht nur für Ausstellungen immer auf, sondern auch, um zum Fußball zu gehen. Sie sollen ein großer Fan sein von Hertha BSC. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Das geht auf die Töchter zurück. Wir gehen zu dritt. Wir haben seit 12 Jahren Dauerkarten und manchmal sprechen wir vorher überhaupt nicht, sondern wenn das Spiel beginnt, sitzen wir zu dritt nebeneinander.
Seien Sie ehrlich, so richtig mit Schal und so?
Mit Schal, aber nein, Schal selten. Keinen Zottenrock.
Brecht war Boxer. Benjamin sieht sehr, sehr unsportlich aus. Ist das Wenceslas Emanzipation vom archivarischen Leben?
Vielleicht der Versuch, im Leben was ganz anderes noch zu erleben.
Ja. Der Fan von Hertha BSC zu sein.
Ja.
Herr Wenceslas, haben Sie Lust, eine Runde mit mir zu spinnen?
Versuchen wir es.
Wenn einer von Ihren beiden Hausgöttern einmal mit Ihnen am Tisch sitzen könnte, mit welchem von beiden würden Sie sich lieber unterhalten? Mit Bert Brecht oder mit Walter Benjamin?
Es ist irrsinnig schwer. Es ist gemein, dass Sie mich das fragen. Aber ich glaube, ich würde Benjamin wählen.
Warum?
Der ist mir näher. Es könnte sein, dass ich dann am Abendbrotstisch gar nichts sagen würde, wenn ich neben ihm sitzen würde vor Ergriffenheit oder sowas. Aber vielleicht habe ich auch von Brecht, dadurch, dass er länger gelebt hat, dadurch, dass es Tonaufnahmen gibt, Bewegtbilder, eher noch eine Vorstellung. Ich wüsste gern, wie Benjamin geredet hat.
Von ihm kennt man nicht mal die Stimme, nicht? Von
Brecht kennt
man die Stimme sehr gut.
Ja. Und es gibt auch wenig Fotos. Es gibt von Benjamin alles in allem vielleicht 50 Fotos, von Brecht sicher 500 oder noch mehr. Und ich wüsste gern, wie das vor 33 in Berlin war. Wie haben die geredet? Wer war da dabei? Wie haben die gefeiert? Es gibt ein faszinierendes Foto, wo Benjamin auf so einer Couch liegt und lacht, umgeben von Freundinnen und Freunden. Da wäre ich gern mal für einen Moment dabei.
Das wäre dann so eine der ersten Fragen. Wie war das vor 33 in Berlin?
Ja.
Für uns war das die letzte Frage. Erdmut Wenceslas war unser Gast. Herzlichen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.